BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
What an absolute honor and a delight it is to say these words to you. Hamburg, willkommen zur Eras-Tour!
Willkommen zur Eras-Tour. So hat Taylor Swift bei ihren 7 Konzerten in Deutschland im Juli ihre Fans, die Swifties, begrüßt. An ihr und ihren Songs kam diesen Sommer eigentlich niemand vorbei. Aber woher kommt der Hype um die 34-Jährige? Was macht sie anders als andere KünstlerInnen? Und sind ihre Songs wirklich so gut? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch ein 60-jähriger Literaturwissenschaftler aus der Schweiz. Andrew Shields ist Dozent an der englischen Fakultät der Uni Basel. Geboren und aufgewachsen ist er in den USA, seit 1995 lebt er in Basel. Shields schreibt und publiziert selbst Lyrik und ist nebenher noch Singer-Songwriter in einer Band. Er weiß, was gute Songtexte ausmachen und war ziemlich erstaunt, als er sich zum ersten Mal mit den Lyrics von Taylor Swifts Songs auseinandergesetzt hat.
Das war ein Hammer, das war We Are Never Ever Getting Back Together. Ich dachte, yo, also scheint, dass diese Taylor Swift was schreiben kann. Ich fand es witzig, ich fand es hat sehr genau eine Situation beschrieben mit Figuren, die Persönlichkeit haben.
Also kam er auf die Idee, an der Uni Basel im Frühjahrssemester ein ganzes Seminar zu Taylor Swift anzubieten und sich mit ihren Songtexten aus literaturwissenschaftlicher Sicht zu beschäftigen. Der Andrang war, wenig überraschend, riesengroß. Warum er Taylor Swifts Lyrics für außergewöhnlich hält, was sie mit Nietzsche und anderen Lyrikern zu tun hat und wie viel ihre Songtexte seinem Eindruck nach wirklich von ihrem Privatleben und ihren Beziehungen handeln, darum geht's in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Lisa Petrich, ich bin Redakteurin bei der Badischen Zeitung. Und ich wünsche allen Swifties, Swift-Kritikern und denen, die den Hype gerne verstehen möchten, viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Herr Shields. Schön, dass Sie aus Basel hier nach Freiburg für uns gekommen sind.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sie waren ja in Zürich bei der Eras Tour, habe ich gesehen. Wie war das denn?
Ich habe immer gesagt, es gibt 2 Popkonzerte, die für mich am besten waren in meinem Leben. Das erste war Talking Heads 1983 und das zweite war auch in Zürich, aber im Hallenstadion Leonard Cohen 2008. Und es waren einfach über alle andere Konzerte besser, ja. Und Taylor Swift gesellte sich dazu. Also ich war ziemlich beeindruckt.
Hätten Sie das vorher erwartet, dass es Ihnen so gut gefällt?
Ich meine, als ich die Karten gekauft habe, habe ich gedacht, das stimmt gut. Dann habe ich mich mit diesem Kurs beschäftigt an der Uni Basel zu Taylor Swifts Lyrics. Und bis es zu dem Konzert gekommen ist, da war ich nicht mehr überrascht, dass es sehr gut war, vielleicht überrascht, dass es so gut war.
Konnten Sie dann alle Songs mitsingen? Weil die Lyrics kennen Sie ja eigentlich spätestens seit dem Seminar, oder?
Also ich habe nicht wirklich alles mitgesungen, aber einiges ziemlich viel. Ich war auch ein bisschen überrascht, welche Lieder mich am tiefsten berührt haben. Dass mir das Lied Lover sehr gut gefällt, weiß ich, aber dass ich dann weinen würde, als ich das Lied höre, das hat mich extrem überrascht. Und dann, es gibt ein Lied für ihre Großmutter, Marjorie. Ja. Also da bin ich in Tränen ausgebrochen. Da habe ich an so meine verlorenen Menschen gedacht und meine beiden Töchter haben mich getröstet dabei. Das war ein Augenblick, sagen wir so.
Ich glaube, das geht vielen so. Taylor Swift berührt ja viele Menschen. Ja. Was schätzen Sie denn persönlich an Ihren Songtexten? Was macht Sie denn, was andere Künstler, Künstlerinnen nicht machen? Und warum sind die Lyrics so gut, dass man darüber ein Seminar anbietet?
Da muss ich mich fragen, wo ich dann anfangen soll. Ich kann ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, auf ihre Texte aufmerksam zu werden. Bevor ich bewusst irgendein Lied von ihr gehört habe, habe ich ein Cover gehört. Das war von einem Freund von mir gespielt, bei einem Konzert in Basel. Und nach dem Konzert ging ich zu ihm und sagte, was war das, ein Lied? Ja. Und er hat gesagt, das war von Taylor Swift. Und ich habe gesagt, das war ein Hammer. Das war We Are Never Ever Getting Back Together. Und ich dachte, yo, also scheint, dass diese Taylor Swift doch was schreiben kann. Ich fand es witzig. Ich fand es hat sehr genau eine Situation beschrieben mit Figuren, die Persönlichkeit haben. Und das, also ich höre eigentlich sehr selten Pop. Bin eher so für Jazz und Folkmusik. Und Grateful Dead. Auch unter anderem, weil ich die Texte immer so schwach finde. Und da habe ich gedacht, ja, das ist was, das hat Substanz, das ist ein bisschen Stoff. Und dann über die Jahre habe ich immer wieder neue Lieder von ihr gehört. Meine ältere Tochter besonders ist voll Swiftie geworden. Und dann langsam meine Frau auch. Besonders 2020 fiel mir dann Folklore und Evermore auf. Meine Frau hat die immer gehört, wir waren in Homeoffice und ich habe immer wieder gesagt, hey, das ist eine gute Zeile, hey, das ist eine gute Zeile. Das springt in mein Auge als Lyriker, als Literaturwissenschaftler, als Übersetzer auf, das hat was, das hat Substanz. Also natürlich, dass Swift berühmt dafür ist, dass sie immer wieder schöne Geschichten erzählt. Und was mir bei der Vorbereitung für den Kurs sehr stark aufgefallen ist, das ist, und das finde ich, ist sehr selten in Popsongs, also nicht in Gedichten, aber in Popsongs auf jeden Fall, meiner Erfahrung nach, ist, das sind Orten, die beschrieben worden sind. Und Objekte, es sind so kleine theatralischen Szenen oder filmhaften Szenen. Da gibt es Menschen, oder Figuren, also dramatischen Figuren, die mit Requisiten umgehen müssen. Zum Beispiel, ganz berühmt bei All Too Well, nicht nur mit diesem Schal, mit dem Scarf, der nicht zurückkommt zu dem Ich, zu der Taylor Swift-Figur, sondern auch zum Beispiel Dancing Around the Kitchen in the Refrigerator Light. Also da ist ein Raum und da ist ein Gegenstand, ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank in einem Poplied und eine Handlung mit den zwei Figuren. Das beeindruckt mich immer wieder, wie das so oft bei Swift vorkommt, dass die Situation wirklich echt vorkommen, auch wenn sie stilisiert sind und vielleicht ästhetisiert, aber die sind beeindruckend als Szenen.
Haben Sie denn noch andere solche Beispiele, wie Taylor Swift solche Szenen erschafft, Charaktere erschafft?
Ich glaube, das war nicht das zweite Lied, das mir aufgefallen war. Das zweite Lied war Mean, also ein Lied über Mobbing. Aber das dritte Lied, das war mein. Und da habe ich ganz so unschuldig sozusagen das Lied gehört. Ich war am Spazieren, hatte Kopfhörer an. Und dann kam eine Zeile und da habe ich gedacht, hey, was war denn das? Und das ist die Zeile, You made a rebel of a careless man's careful daughter. Das sind drei Biografien in einem Satz. Also da ist eine Konstellation zwischen den Figuren. Da ist diese Tochter, also die eigentlich das Ich ist von dem Lied, zwischen Vater und Freund oder Partner. Das ist eine ganze psychologische Welt in einer Zeile. Also das bewundere ich immer noch.
Ja. Haben Sie denn eine absolute Lieblingszeile?
Das habe ich gerade zitiert, glaube ich. You made a rebel of a careless man's careful daughter. Aber neulich von der neuen, von dem neuen Album von The Tortured Poets Department ist I put narcotics in all of my songs. That's why you're all singing along. Das finde ich auch lustig. Also ich habe schon ziemlich viel nachgedacht über diese Narcotics dabei. Wie gesagt, stecke Suchtmittel in all meinen Liedern, deshalb singt ihr alle mit. So ungefähr.
Jetzt warten ja viele darauf, dass sich Taylor Swift auch offiziell politisch äußert zu der US-Wahl, dass sie sich hinter Kamala Harris stellt. Kann man denn in ihren Songs auch viele politische Botschaften erkennen in den Lyrics? Also zum Beispiel beim Konzert grüllen die Fans ja immer an einer Stelle ganz laut mit Fuck the Patriarchy, also vielleicht wie nieder mit dem Patriarchat. Mhm. Gibt es da noch andere solche Dinge in Songs, wo man ja was Politisches herauslesen kann?
Also auf jeden Fall immer wieder solche Zeile und Wendungen und ganze Lieder, die man feministisch auslegen kann oder feministisch verstehen kann. Am auffälligsten gibt es das Lied The Man, wo sie so ausführlich entwickelt, wie ihr Leben wäre, wenn sie ein Mann wäre und nicht eine Frau. Und sie könnte vieles, das sie macht, könnte sie machen, ohne kritisiert zu werden. So zum Beispiel ganz viele verschiedene Partners haben, mit verschiedenen Männern ausgehen und mit verschiedenen Männern Beziehungen haben. Oder sie musste nicht doppelt so hart arbeiten, um ihr Erfolg zu haben, wie wenn sie ein Mann wäre. Das ist auf jeden Fall feministisch auszulegen. Dann gibt es auch so einige, das ist ganz besonders in dem Video von You Need to Calm Down, wo sie Stellung nimmt zugunsten von allen queer Menschen in allen möglichen Sinnen. Ich finde, es gibt auch immer wieder so Stellen, die man auch so in einem politischen Zusammenhang verstehen kann, wo es zuerst nicht wirklich auffällt.
Glauben Sie denn persönlich, dass sie sich noch in der US-Wahl äußert?
Es würde mich überraschen, wenn sie es nicht tut. Ich erwarte, dass sie was sagt. Mindestens, also wie zuletzt, dass sie sagt, also man sollte wählen gehen. Aber es würde mich sehr überraschen, wenn sie nichts sagt. Mhm. Ich habe gedacht, also Harris ist irgendwie 21. Juli, hat Biden zugunsten von Harris seine Kandidatur abgesagt. Und da haben viele gesagt, warum sagt sie nicht was? Warum sagt sie nicht was? Aber ich habe gedacht, also lass die Frau erstmal Wembley fertig besingen. Ja, auch deshalb haben viele gedacht, also letztes Wembley-Konzert war Dienstag und am Donnerstag hat Harris ihre Rede gehalten. Man hat gedacht, vielleicht fliegt sie nach Chicago. Aber ja, also sie hat jetzt, die nächsten Konzerte sind Ende Oktober, also da hat sie Zeit. Und vielleicht platziert sie das so zu einem guten Zeitpunkt näher an den Wahltag. Sie ist ziemlich gut mit Taktik und Strategie.
Ja, so. Das kennen wir von ihr. Ja. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, ein Seminar über Taylor Swift anzubieten?
Ja, also ich habe Karten gekauft. Also meine Frau und ich und unsere beiden Töchter haben Karten gekriegt. Das war Juli 23. Und Anfang September 23 habe ich das E-Mail bekommen mit dem Aufruf, also was will man anbieten im Frühling 24. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, wie bereite ich mich auf dieses Konzert vor? Also da muss man sich ein bisschen vertiefen und ich habe gedacht, hey, ein Seminar geben. Also von Karten zum Seminar.
Also so. Seminar als Vorbereitung auf die Eras Tour.
Ja. Und also schon einige von den Studis fanden das auch so, sagen wir so. Also das war eine gute Vorbereitung. Ich habe drei verschiedene Studentinnen beim Konzert getroffen.
Nicht schlecht.
Ja.
Cool. Der Ansturm auf das Seminar war ja direkt sehr hoch. Ich glaube, das musste dann auch in einen größeren Raum verlegt werden. Und ja, was war denn das für Sie für ein Gefühl, dass die Nachfrage so groß ist nach einem Seminar, das Sie anbieten?
Ja, das war eine neue Erfahrung. Am Samstag vor dem Semesteranfang gab es 180 Meldungen. Schon da an dem Tag habe ich das Kursprogramm geschickt und hochgeladen und gleich sind ungefähr 40 ausgestiegen. Aber trotzdem waren es irgendwie immer noch 150 bis 55 Leute bei der ersten Sitzung. Am Ende waren irgendwie 110 bis 115, die dann alles gemacht haben, um die Kreditpunkte zu bekommen.
Okay. So. Aber die paar sind dann gegangen, weil das Kursprogramm doch recht intensiv war?
Ja, oder? Vielleicht wegen, ich weiß nicht, ob es intensiv aussah, oder vielleicht haben sie gedacht, oh, das ist sehr literaturwissenschaftlich, was sie da machen. Also, Kurs in der anglistischen Literaturwissenschaft, also fand ich, also das sollte keine Überraschung sein, also das war auch in der Kursbeschreibung, dass wir uns literaturwissenschaftlich mit den Texten arbeiten würden.
Und Sie haben ja dann in dem Seminar alle Alben von Taylor Swift nacheinander durchgeschaut, die Songtexte angeschaut. Wie genau läuft denn sowas ab? Also weiß man dann, okay, heute ist jetzt das Album Red dran, nimmt man dann alle Songs oder eine Auswahl oder und liest man das gemeinsam dann durch oder wie geht man da vor?
Also wir hatten 13 Wochen, also es gibt im Semester 14 Wochen, aber wir hatten am Mittwoch den 1. Mai keinen Kurs. Wir hatten 13 Wochen und wir hatten eine Einleitung und dann ein Schlussprogramm mit Präsentationen von den Studis für die letzte Sitzung gehabt. Das hieß 11 Sitzungen, 11 Alben, also haben wir jede Woche ein Album besprochen. In der ersten Sitzung, also ich habe auch eine Co-Dozentin gehabt, Rachel Murphy, und in der ersten Sitzung haben wir beide so ein Lied ausgesucht, das für uns irgendwie für vieles steht. Also für mich war das Tim McGraw von der, also das erste Lied von dem ersten Album, weil das schon in den ersten Zeilen um rhetorische Mittel geht. Und das finde ich als Literaturwissenschaftler interessant, dass die Rhetorik schon gleich benutzt wird, in Frage gestellt wird, in diesen ersten Zeilen von Tim McGraw.
Und als sie das geschrieben hat, war sie ja gerade mal 15 oder so?
Sie war noch jünger, glaube ich. Ich glaube, sie war 14, als sie das Lied geschrieben hat. Oder 14 oder 15. Und dann hat meine Co-Dozentin The Lakes von Folklore behandelt, weil es da auch um Literatur geht, also um die romantischen Dichter am Anfang des 19. Jahrhunderts in Großbritannien, also in England. Und dann haben wir jede Woche jeweils ein Lied ausgesucht, das wir besprechen wollten. Zum Beispiel in der Red-Woche habe ich All Too Well besprochen. Und wir hatten dann so 90 Minuten, es gab feste Gruppen, man hat immer mit den gleichen Leuten gesessen und gesprochen. Das ist sehr flexibel geworden mit der Zeit und auch als immer mehr von den Studis sich getraut haben, in der großen Runde eigene Gedanken anzubieten. Also obwohl es so groß war, hatte so ein schönes Seminarcharakter und ich glaube, die meisten fühlten sich ziemlich wohl dabei.
Wie bei einem Taylor Swift-Konzert.
Wie bei einem Taylor Swift-Konzert.
Sie haben ja dann auch Parallelen gezogen zu anderen Lyrikern wie Nietzsche, glaube ich. Was hat denn Taylor Swift mit ihm zu tun?
Also es gibt bei Cruel Summer von Lover gibt es die Zeile What doesn't kill me makes me want you more. Also was mich nicht umbringt, bringt mich dazu, dich mehr zu begehren. Und da gibt es natürlich den Aphorismus von Friedrich Nietzsche, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ich habe nachgeschaut, was ist der Zusammenhang, in dem diesen Satz vorkommt und habe festgestellt, das ist ein Aphorismus von einem Satz. Also es gibt keinen Zusammenhang sozusagen. Ja? Mhm. Dann hab ich dann auch gesagt, okay, Taylor Swifts Liedzeilen, Taylor Swift Zitate haben auch oft diese Form sozusagen oder werden so benutzt wie Aphorismen. Das heißt, ein Aphorismus als Motto, um etwas im Leben zu verstehen. Und dann haben wir auch besprochen, was heißt es bei Nietzsche, was heißt es bei Swift. Dann auch, es gab viele Bemerkungen zu Parodien von Nietzsche, also Swift als Parodie von Nietzsche. Das war sehr, sehr, sehr stark, was da rausgekommen war. Die Studis haben wirklich so toll beigetragen. Das werde ich immer wieder in Erinnerung rufen, glaube ich, über die Jahre.
Glauben Sie denn, dass Taylor Swift Nietzsche gelesen hat?
Also in dem Zusammenhang ist es nicht wichtig, weil dieser Satz, das wird immer wieder zitiert, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Ich nehme an, auch auf Französisch und andere Sprachen. Ja. So, das sagt man, das ist in der Welt. Das heißt, im gewissen Sinn, wenn sie das parodiert, wenn sie diese Parodie davon schreibt, wenn sie das abwandelt, wandelt sie sozusagen Nietzsche nicht ab, sondern sie wandelt diesen Spruch, den es gibt, ab. Mhm. Trotzdem schwingt immer ein bisschen Nietzsche mit bei jeder Person, die diesen Satz zitiert oder diesen Satz abwandelt. Also das finde ich auch bei, also auch jemand, wenn jemand eine Shakespeare-Wendung oder eine Goethe-Wendung benutzt, ohne zu wissen, dass es von Shakespeare oder Goethe ist, schwingt immer ein bisschen Shakespeare oder Goethe trotzdem mit.
Ja, ich verstehe.
Das ist sozusagen mein Glauben als Literaturwissenschaftler, dass die Literatur immer mitgetragen, dass die literarische Quelle sozusagen, der literarische Ursprung einer Wendung, die zitiert wird ohne Anspielung auf dieser Ursprung schwingt immer mit.
Und was war denn der Leistungsnachweis, den dann die Studierenden im Seminar bringen mussten?
Also wir hatten diese Gruppen und man musste einmal ein Protokoll schreiben von der Diskussion in der Gruppe. Dann musste man jede Woche einen Text von 50 bis 60 Worte schreiben. Und das musste man jede Woche für ein Lied von jedem Album. Also ein Lied ausgewählt von der jeweiligen Person, die es schreibt. Und dann musste man ein Projekt machen. Und da hatten wir ganz viele verschiedene tolle Projekte. Also es gab natürlich ein paar Studierende, die die Lieder gespielt haben in der letzten Sitzung. Hm. Es gab Übersetzungen von den Liedern, so, wo ich schon im Voraus gesagt habe, am besten wäre es, wenn die Übersetzung singbar wäre, also zu der gleichen Melodie. Das ist
okay, spannender. Dann auf Deutsch oder auf Schweizerdeutsch?
Da hatten wir auf Hochdeutsch, auf Schweizerdeutsch, also auf verschiedene Formen von Schweizerdeutsch, also Waliserdeutsch und Berndeutsch und Baseldeutsch.
Okay, Taylor Swift.
Und da war, also die konnte ich nicht lesen, aber da waren zwei Leute haben ins Türkische übersetzt. Es gab eine albanische Übersetzung, Französisch. Zwei verschiedene Leute haben ins Italienische übersetzt. Also das war dann ganz spannend. Zwei StudentInnen haben ein Swiftopoly-Spiel gemacht, also ein Monopoly-Spiel mit Taylor Swift-Themen. Und zwei, die nicht zusammengearbeitet haben, haben beide Memory-Spiele gemacht. Einige haben einfach Essays geschrieben und es gab Gemälde und es gab Fotoprojekte und es gab Filme.
Also haben sich alle kreativ ausgelebt.
Ja, also es war, wenn man was Kreatives machen will, ist das auch schön.
Und ab Herbst gibt es ja dann an der Volkshochschule auch noch einen Kurs von Ihnen?
Ja, ich hatte genug Leute haben mich angeschrieben, ich bin nicht an der Uni, kann ich teilnehmen. und ich musste irgendwie das eingrenzen. Und dann habe ich gesagt, ich hatte vor Jahren, also eigentlich vor der Pandemie, ein paar Mal Kurse an der Volkshochschule bei der Basel gemacht und habe angeschrieben und gefragt, ob Interesse da wäre. Und jetzt gerade die Tage haben wir entschieden, dass es zwei Sitzungen pro Woche gibt, also zwei Gruppen.
Das heißt, es gibt schon einige Anmeldungen. Es gibt
schon einige Anmeldungen, ja. Und ich frage mich manchmal, warum habe ich dir mal das angetan? Also es wird bestimmt schön sein. Und ich bin natürlich jetzt gewappnet, um das zu machen. Ich habe schon einiges an Ideen, was ich dann machen kann. Und aber ich bin auch froh, jetzt im Herbst ein Seminar zu Emily Dickinson zu geben. Und niemand ruft mich an und sagt, warum machen Sie Emily Dickinson?
Ja, okay. So. Ja, wir hatten es vorher schon kurz davon. Das war jetzt ja schon viel Trubel, was rund um Taylor Swift Seminare bei Ihnen ankam. Und auf einmal gibt man Interviews und kommt im Fernsehen und ja.
Wird wahrscheinlich nie wieder passieren. Also zu Emily Dickinson will niemand kommen von der Presse.
Wer weiß. So.
Mal schauen.
Ja, okay. Jetzt gibt es aber ja ganz viele LiteraturwissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt, die jetzt Seminare zu Taylor Swift angeboten haben, jetzt im Zusammenhang mit der Eras Tour und alles. Woran liegt denn das, dass es auf einmal jetzt auch von der Wissenschaft aufgegriffen wird? Will man da irgendwie up-to-date bleiben oder ja relevant bleiben vielleicht auch, weil man eine andere Zielgruppe damit nochmal erwischt? Warum?
Also ich war in Massachusetts Anfang Februar Und ich hatte Kontakt gehabt mit Professorin Stephanie Burt von Harvard. Und mir fiel ein, hey, ich bin in Massachusetts, vielleicht kann ich den Kurs besuchen. Und dann hat sie zugesagt, dass ich da den Kurs besuchen könnte. Und wir haben viel darüber geredet. Und weil für uns das keine Frage ist, warum macht man Taylor Swift? Aber ja, weil wir begeistert sind von diesen Texten. Es gab so auch unter meinem Facebook-Freundeskreis so ein paar Bemerkungen wie im Sinn von, wollt ihr damit irgendwie Studis anlocken und Anglistik ein bisschen peppiger machen oder so? Und das kam mir nie in den Sinn. Ich war ein bisschen beleidigt eigentlich. Also ich kriege meine 8 bis 15 bis 20 Studis für meine Kurse, auch weil ich einfach Sachen auswähle, die mir gefallen, und dann kommen die. Und wenn ich was anbiete, wo es zu wenig Meldungen gibt, dann biete ich das nicht mehr an. So. Ja, natürlich, auch bei Stephanie Burt in Harvard, da gab es am Anfang über 300 Studis. Aber es war sehr schön in der Sitzung. Sie hat es super gemacht. Es war wirklich inspirierend, wie sie auch diese große Menge an Studierenden zu Wort kommen ließ.
Jetzt setzen sich die Swifties, also die Fans von Taylor Swift, ja sehr genau mit den Lyrics auseinander und beziehen es aber meistens auch auf autobiografische Elemente von Taylor Swift. Also sagen zum Beispiel, welcher Song passt zu welchem Ex-Lover, ist Matty Healy the smallest man who ever lived und so weiter. Ja, was halten Sie denn davon? Ich glaube, Sie meinten mal in einem anderen Interview, dass Sie das eher für übertrieben halten, dass man so sehr auf das biografische von Taylor Swift die Songzeilen bezieht.
Im Kurs habe ich gesagt, das ist die Literaturwissenschaft. Und die Literaturwissenschaft beschäftigt sich mit Biografien von Autoren und Autorinnen, aber lässt die Biografie nicht irgendwie die Texte überwältigen, sozusagen. Das heißt, wenn die Biografie da einfließt, dann ist es nicht was direkt ist. Also es ist was über mehreren Ecken. Und ich glaube, das sieht man immer wieder bei Swift, sogar All Too Well mit den sehr starken autobiografischen Hintergrund. Da sieht man, wie sie das formuliert hat, wie sie das aufgebaut hat, dass das nicht einfach, sie hat nicht einfach ihr Leben da aufgeschrieben. Sie hat das geformt und ich habe vorher gesagt, ästhetisiert. Sie hat das fiktionalisiert. Sie hat das poetisiert. Sie hat das als Erzählung gemacht. Meine Co-Dozentin hat immer wieder von Autofiktion gesprochen. Also in der Literaturwissenschaft sagen wir immer, man sollte aufpassen, wenn man sagt, hier wird einfach autobiografisch direkt geschrieben, ohne dass, also das ist das, was passiert ist. Weil man sieht, wie der Text geschrieben ist, dass das nicht ganz so einfach ist. Ja? Also die Lieder sind die Lieder, mein Leben ist mein Leben. Ich kann das auch sagen von meinen eigenen Gedichten und Songs und Texten, die ich schreibe. Also auch wenn ich etwas schreibe, das aus einer eigenen Erfahrung kommt, dann ist es trotzdem nicht einfach meine Erfahrung. Und ich kann auch Texte schreiben, wo man denkt, wow, das ist dir passiert, das ist reinste Fiktion. Aber ich weiß, wie man es schreibt, dass es authentisch und echt rüberkommt.
Mhm. So. Und trotzdem bleibt ja der persönliche Bezug.
Und es gibt vielleicht meinen persönlichen Bezug dazu und es gibt so, ja, in der Zeile, das ist, ja, kann das eigentlich auf eine Erfahrung beziehen, aber das in diesem Zusammenhang ist das in die Fiktion von diesem Text aufgegangen. Mhm. Also, und es ist nicht irgendwie ein Easter Egg, ein Osterei für das, dass man rauskriegt, das hat er mal gemacht. So.
Hm, vielleicht bleibt es auch dann für immer das Geheimnis von Taylor Swift, ob es jetzt
ob es wirklich, echt ja, ist oder ja, nicht. Ja, ja, genau. Ja.
Jetzt hat aber Taylor Swift ja nicht nur Fans. Viele sagen, sie sei überbewertet. und dass es nur was für junge Frauen sei, dass es um romantische Liebesbeziehungen und Herzschmerz geht und nicht mehr. Was entgegnen Sie denn dem?
Erstens fischen lache ich nur. Also das sind Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben. Also wer das behauptet, hat keinen Zug dazu gefunden, ist okay. Also man muss nicht Taylor Swift mögen. Man muss nicht irgendwie sich mit der Musik und mit den Liedern beschäftigen und irgendwie tiefer da eingehen, wenn man nicht angezogen ist. Also wenn die Lieder nicht irgendwie einen ansprechen. Aber dann zu behaupten, also ist alles sowieso nur Marketing-Quatsch für Teenies, das stimmt einfach nicht. Ich bin kein 16-jähriges Mädchen.
Das glaube
ich. Ich bin ein 60-jähriger Mann seit ein paar Tagen. Und ja.
Was glauben Sie denn, wie viel von dieser Ablehnung gegenüber Taylor Swift daher rührt, dass sie einfach eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau ist, die jetzt sehr gehypt ist? Ja.
Ja. Ich bin einverstanden mit der Idee, dass also und habe es auch selber erfahren. Also dass einiges davon hat echt mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Mhm. Also Frauenfeindlichkeit Taylor Swift gegenüber, aber auch weiblichen Fans von Taylor Swift, weiblichen Swifties gegenüber und Teenager-Mädchen gegenüber. Also jetzt Zeit für wieder lange Zeit ohne Zitat, brauchen wir ein Zitat. In Cardigan von Folklore. When you are young, they assume you know nothing. Das ist einfach meine Antwort auf alle, die inzwischen beschäftige ich mich nicht damit mehr. Also ich habe versucht, so Januar, Februar, als da diese Idee auf mich zukam, zu sagen, aber guck mal, das ist da toll und das ist da toll und das ist interessant und das ist spannend, wie die Themen sich entwickeln. Und diese Ablehnung blieb. Also da wollten die Leute, und das waren alle Männer, wollten solche Männer nicht sagen, nicht irgendwie das besprechen. Sie wollten einfach behaupten, also im Nachhinein haben wir gedacht, sie haben, um ein Wort aus unserer Zeit zu benutzen, sie haben sich wie Trolls benommen. Hm. Ja, also die wollten einfach irgendwas behaupten und mich angreifen und Swifties angreifen und das Phänomen Taylor Swift angreifen. Und sie wollten nichts besprechen, nichts irgendwie bereden oder diskutieren.
Vielleicht sollten die Leute sich dann mal ihren Song The Man nochmal genauer anhören.
Genau. Ich habe auch im Laufe des Semesters etwas gesehen auf Facebook von dem Schriftsteller Marlon James. Das ging nicht um Taylor Swift, das ging um Beyoncé. Und er hat geschrieben sowas wie, jedes Mal, wo ich habe mich daran gewöhnt, so ungefähr hat er gesagt, dass jedes Mal, wo ich Beyoncé erwähne, dass es Männer, und die sind immer Männer, gibt, die behaupten müssen. Sie können sich nicht zurückhalten. Sie müssen schreiben, eigentlich ist es klar, dass sie scheiße ist. Ja. und ich habe gedacht, ja, das habe ich auch gesehen. Mhm. Jedes Mal, wo ich Taylor Swift erwähnte, kamen bestimmte Leute und haben gesagt, ja, vielleicht ist sie okay als Person, aber als Musikerin ist sie scheiße. So.
Mhm.
Und ich habe gedacht, warum können die Leute in dem Moment nicht einfach das lassen?
Ja, gute Frage.
Aber ich bin Literaturwissenschaftler, nicht Soziolog und nicht Psycholog, kann ich die Frage nicht beantworten.
Ja. Wollen Sie denn vielleicht zum Abschluss, um nochmal was Schönes zu bringen, vielleicht nochmal eine schöne Songzeile zitieren, wenn Ihnen eine einfällt?
Ich mache was anderes.
Gerne.
Also es gibt natürlich das Lied Shake It Off von dem Album 1989. Und ich bin ein Fan von der Band Wilco. Und Wilco hat 2007 ein Album rausgebracht, das heißt Sky Blue Sky. Und da gibt es ein Lied, das heißt Shake It Off. Und das hatte ich so nur irgendwann mal gesehen und gedacht, ah, das ist ja lustig. Also zweimal Shake It Off. Und dann kam Tortured Poets Department und wir waren dabei als Gruppe, also einige von den Studis von dem Kurs, die die Platte den Abend zusammen anzuhören bei einem Listening Party und dann kam das Lied I Hate It Here. Und ich dachte, hey, das ist noch ein Wilco-Lied, weil auf dem gleichen Album von Wilco, Sky Blue Sky, gibt es einen Song, das heißt Hate It Here.
Mhm.
Und dieses Lied kommt in dem Film Boyhood vor mit Ethan Hawke. Und er spielt dieses Lied im Auto, dieses Hate It Here, und macht so eine kleine Musikkritik, wie toll das ist. Ja? Und dann fand ich es lustig, dass Ethan Hawke in dem Video von Fortnite vorkam. Mm, ja, so ein bisschen
okay,
Kreis geschlossen.
Kreis.
Ein bisschen. Und dann irgendwann irgendwas hörte ich auf Torture Post Department, wo ich dachte, frag mich, wer gerade da irgendwelches Instrument gespielt hat. Habe ich die Liste von Musikern angeschaut und entdeckt, dass bei allen Aaron Dessner produzierten Lieder auf The Tortured Poets Department, also Aaron Dessner von The National hat sehr oft mit Taylor Swift gearbeitet als Produzent. Und bei allen Liedern, die er produziert hatte, ist der Schlagzeuger Glenn Koche dabei. Und das ist der Schlagzeuger von Wilco. So, das ist mein kleines Österreich, das ich so ein bisschen so ausgepackt habe. Und eine Idee, die ich habe, ist, wenn Swift sich für andere Produzenten oder andere Mitmusiker irgendwie interessiert, dann könnte sie dann mit Wilco arbeiten oder mit Jeff Tweedy von Wilco als Produzent oder so. Und das fände ich toll, natürlich.
Das wäre doch mal was.
Das
ja, schauen
mal
wir mal.
Was.
Wie lange es noch dauert bis zum nächsten Album, aber dann...
wie ich sie meine zu kennen, wird sie nicht unaktiv bleiben zwischen jetzt und Ende Oktober beim nächsten, bei der letzten Runde von Konzerten in Nordamerika. Das fällt mir immer stärker auf. Sie ist eine Songschreiberin. Somit verbringt sie ihr Leben, somit verarbeitet sie Gedanken und Erfahrungen und Ideen. Sie schreibt Lieder. In diesem Sinn ist sie wie Neil Young, der seit 45 Jahren, oder nein, mehr als das, seit 55 Jahren fast jedes Jahr eine neue Platte rausbringt. Ich denke, sie ist schon dabei beim nächsten, beziehungsweise bei den letzten beiden Taylor's Versions. Sie ist und bleibt und wird bleiben eine Songwriterin.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Herr Schiels, dass Sie heute bei uns waren. Es hat viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie da waren.
Danke auch.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.